Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Vom neuen Coronavirus ist ein Kontinent zu Beginn kaum betroffen gewesen, Afrika. Doch auch dort steigt die Zahl der infizierten Menschen inzwischen an, in einzelnen Ländern wie Südafrika sogar deutlich. Noch konzentrieren sich die Infektionen weitgehend auf einzelne Metropolen mit internationaler Anbindung. Touristen aus Europa, Geschäftsleute aus China haben das Virus dorthin gebracht. Aber die Gefahr wächst, dass sich das Virus über ganz Afrika ausbreitet. Mein Kollege Andreas Beckmann hat sich am Deutschen Institut für Entwicklungspolitik erkundigt, wie die afrikanischen Länder mit dem neuen Virus umgehen.
Die Herausforderungen für afrikanische Gesellschaften sind dramatisch,
sagt Michael Roll, Soziologe am Deutschen Institut für Entwicklungspolitik, DIE, in Bonn. Mittlerweile melden fast alle afrikanischen Staaten erste Fälle von Covid-19, manche schon mehrere tausend.
Auf der anderen Seite haben viele afrikanische Länder große Erfahrungen mit einer Reihe von Epidemien, wie beispielsweise Ebola. Und was die Eingrenzung der Ansteckungen angeht, da haben viele afrikanische Länder in den letzten Jahren relativ gute Systeme aufgebaut. Die sind relativ effektiv, wenn sie zu einem sehr frühen Zeitpunkt eingreifen können.
Diese Chance konnten viele afrikanische Staaten nutzen, weil das Virus zuerst China, dann Europa und Nordamerika heimsuchte.
Viele afrikanische Länder haben relativ schnell reagiert, zum Teil auch schneller als europäische Länder. In vielen afrikanischen Ländern wurde jetzt auch ähnlich wie bei uns eine Art Lockdown erklärt. Das heißt, die Menschen werden aufgefordert, zu Hause zu bleiben, von zu Hause zu arbeiten, wobei das einfach wenig realistisch ist.
Denn die wenigsten haben einen regulären Arbeitsvertrag, den sie eventuell auch im Homeoffice noch erfüllen könnten. Viele arbeiten mehr oder weniger informell in selbstorganisierten Kooperativen in Armenvierteln. Wenn sie ihrem Job fernbleiben, bekommen sie kein Geld mehr. Und da sie oft zahlreiche Familienmitglieder und Verwandte unterstützen müssen, ist das kaum eine Option. Und selbst wer zu Hause bleiben kann, ist dort keineswegs vor Ansteckung sicher, ergänzt Anna-Katharina Hornitsch, Direktorin am DIE.
In informellen Siedlungen beispielsweise, wo einfach die Siedlungsdichte sehr viel höher ist, können wir davon ausgehen, dass der Virus sich einmal sehr viel schneller ausbreiten wird oder dies vielleicht auch mit hoher Wahrscheinlichkeit schon tut.
Umso wichtiger sei es, dass sowohl Regierungen als auch zivilgesellschaftliche Institutionen ihre Aufklärungskampagnen weiter intensivierten.
Da gilt es natürlich darum, im Bildungssektor, im Bereich jeglicher Informations- und Wissensvermittlung, also auch Medien hier mitdenken, religiöse Einrichtungen mitdenken, so aufgestellt zu sein, dass man Gesellschaften in die Lage versetzt, auch alle gesellschaftlichen Gruppen zu erreichen. Also sowohl regional sozusagen abgelegene als auch sozial potenziell ausgegrenzte oder weniger integrierte gesellschaftliche Gruppen, unabhängig von Alphabetisierungsgraden beispielsweise, oder Zugang zu Internet.
Wie früher bei Ebola-Epidemien ziehen Mitarbeiter von Gesundheitsbehörden vielerorts von Haus zu Haus, um Infizierte anhand von Symptomen ausfindig zu machen und zu isolieren. Bisher klappt das erstaunlich gut, erzählt Michael Roll.
Weil beispielsweise in einer Stadt wie Lagos, die ich recht gut kenne, in Nigeria, wo 21 Millionen Menschen auf sehr engem Raum zusammenleben, die Menschen einfach sehr genau wissen, wenn hier eine Epidemie ausbricht und wir das nicht begrenzen können, dann haben wir alle ein gewaltiges Problem. Und deshalb sind die Menschen unglaublich diszipliniert in vielen Fällen und versuchen sich im Rahmen der Möglichkeiten auch daran zu halten.
So ist es den nigerianischen Behörden bisher gelungen, katastrophale Zustände wie etwa in New York zu vermeiden. Doch das muss nicht so bleiben. Denn anders als bei Ebola-Erkrankungen zeigen die Menschen bei Corona erst relativ spät Symptome. Und für flächendeckende Tests fehlt überall in Afrika die Labortechnik.
Das große Problem ist einfach, dass wenn die Infektionskette nicht mehr unterbrochen werden kann durch diese Maßnahmen, dass dann die meisten afrikanischen Länder mit ihren Gesundheitssystemen einfach überfordert sind.
Denn noch viel mehr als in Europa fehlt es in Afrika an Masken und Schutzkleidung und erst recht an Beatmungsgeräten. Vor allem aber an medizinischen Fachkräften. In Liberia etwa, das schon mehrere Ebola-Ausbrüche gemeistert hat, kommen auf 100.000 Einwohner nicht einmal 4 Ärzte. Zum Vergleich, in Deutschland sind es über 400. Noch hoffen manche Experten, die Pandemie könnte in den Entwicklungsländern glimpflicher ablaufen als etwa in Europa, weil in den Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas der Anteil älterer Menschen wesentlich geringer ist. Anna-Katharina Hornitsch weist aber darauf hin, dass dort andere Risikogruppen sehr viel größer ausfallen als hierzulande.
Auch wenn die Altersstrukturen anders sind, also der Anteil jüngerer Menschen an der Gesellschaft sehr, sehr viel größer ist, haben wir natürlich in vielen Ländern andere Luftverschmutzungssituationen und somit auch sehr viel stärker belastete Lungen.
Vorerkrankungen wie Tuberkulose, Malaria oder AIDS sind weit verbreitet. Und selbst Millionen Menschen, die gesund sind, leiden überall in der südlichen Hemisphäre schon jetzt unter dem Virus, indirekt nämlich ökonomisch. Sowohl im Tourismus als auch in der Rohstoffproduktion oder im verarbeitenden Gewerbe sind massenhaft Jobs verloren gegangen. Denn alle diese Branchen sind abhängig von der Nachfrage aus reichen Industrieländern. Und die ist zusammengebrochen.
Das bedeutet, dass Arbeitsplätze verloren werden. Das bedeutet aber auch, dass im Moment eben der Absatz überhaupt nicht gewährleistet ist. Also der Export aus den Entwicklungs- und Schwellenländern in die Zentren momentan nicht sichergestellt ist und das zu weiteren Verarmungsprozessen führt in Regionen, in denen sozusagen die Fähigkeit, gewisse Schutzpolster ja angesammelt zu haben, nicht gegeben ist.
Weil sie nie Rücklagen bilden konnten, rutschen Millionen von einem Tag auf den anderen in die Armut. Hunderttausende Wanderarbeiter verloren in der indischen Hauptstadt Delhi ihren Job, konnten daher ihre Miete nicht mehr zahlen und mussten zurück aufs Land, in die überfüllten Hütten ihrer Familien. In Argentinien stehen Rentner vor den Banken Schlange und bangen, ob ihre Pensionen noch ausgezahlt werden, da der Staat fast pleite ist. Schon jetzt werden nach Schätzungen der Welthungerhilfe jeden Tag 800 Millionen Menschen nicht mehr satt. Und gerade in Afrika könnte ihre Zahl schnell weiter steigen, obwohl die Staaten dort in den letzten Jahren große Anstrengungen unternommen haben, um soziale Sicherungssysteme zu schaffen, berichtet Michael Roll.
Im Vergleich zu vor 10, 15 Jahren hat sich einiges getan in vielen Ländern, auch in Afrika. Südafrika ist da zum Beispiel sehr fortschrittlich, in anderen Ländern steht das noch am Anfang. Aber der große Vorteil ist, dass es diese Infrastrukturen erstmal gibt. Und wenn jetzt die internationale Gemeinschaft sich entscheiden würde, das zu unterstützen, wäre das ein sehr effizienter und sehr effektiver Ansatz, indem man die einfach stärkt, unterstützt und gegebenenfalls ausweitet auf Frauen, Menschen mit Behinderungen, Menschen mit Vorerkrankungen und so weiter, die besonders stark getroffen werden von der wirtschaftlichen Rezession, die jetzt folgt.
Internationale Geldgeber sollten Mittel bereitstellen, um ein Minimum an sozialer Sicherheit zu erhalten, fordert Michael Roll, damit sich die Menschen nicht überrollt fühlen durch das, was gerade geschieht.
Es findet natürlich in der Kombination statt mit anderen humanitären Notfällen, wie mit der Heuschreckenplage in Ostafrika zum Beispiel, mit Flut und Dürre, mit terroristischen Anschlägen und Unsicherheit. Also das Problem ist, dass sich einfach viele Notlagen sehr, sehr schnell kombinieren miteinander. Und dass die Möglichkeit, dem was entgegenzusetzen, so nicht gegeben ist.
Solche Notlagen könnten Regierungen vielerorts ausnutzen, um oppositionelle Kräfte weiter zu verfolgen, warnte Amnesty International in der vergangenen Woche. In Südafrika wurden Obdachlose mit Gummigeschossen von der Straße getrieben. In Uganda nahm die Polizei Covid-19 zum Vorwand, um Homosexuelle zu verhaften. Menschenrechtsverletzungen gibt es aber auch etwa auf den Philippinen. Dort hat Präsident Duterte verkündet, das Militär werde auf alle schießen, die die Ausgangssperre missachteten. Die Wissenschaftler vom Deutschen Institut für Entwicklungspolitik raten daher allen Hilfsorganisationen, nicht nur mit den Behörden des jeweiligen Landes zusammenzuarbeiten, sondern auch Gewerkschaften und Stadtteilkomitees, Frauengruppen und Kirchen zu unterstützen. So könnte der Kampf gegen Corona auch dazu beitragen, die Menschenrechte in diesen Ländern zu stärken.
Ob wir es schaffen, diese Unterstützung und diese Verantwortung, die wir da haben, auch wahrzunehmen, daran wird man sich erinnern. Und wenn wir es jetzt nicht sind, die Unterstützung leisten, sondern es China ist in vielen afrikanischen Ländern beispielsweise, dann wird das auch Folgen dafür haben, in welche Richtung sich jüngere Leute zukünftig politisch, sozial, wirtschaftlich orientieren.
Vor Covid-19 war viel die Rede davon, postkoloniale Strukturen zu überwinden, damit die Menschen in den Entwicklungsländern künftig als gleichberechtigte Partner am Weltgeschehen teilnehmen könnten. Für viele von ihnen wird die Corona-Krise jetzt zum Test, ob ihr Überleben der internationalen Gemeinschaft tatsächlich genauso wichtig ist wie das der Europäer und Amerikaner.